Deutschlandfunk, Querköpfe. Lachen in Zeiten des Klimawandels.
Wunderschönen guten Abend in Galapagos. Was hier geboten wird, ist ein einzigartiges Schauspiel der Natur. Wagemutig betritt der junge Paradiesvogel die Bühne, bereit, alles zu geben, um sein Publikum zu beeindrucken.
Bernie Wagners punkiges Öko-Kabarett.
Man muss nichts mitbringen als Publikum, außer geneigtes Interesse, sich mit irgendwas auf dieser Welt auseinanderzusetzen.
Eine Sendung von Regina Kusch.
Behende wühlt sich dieser Paradiesvogel, der Schauspieler, Verhaltensforscher und Kabarettist ist, nicht etwa durch Galapagos, sondern durch Klimawandel und Erderwärmung und teilt dabei nach allen Seiten aus.
Wir haben den höchsten Ausstoß pro Kopf, pro Quadratmeter, wie man es rechnen will. Selbst die ärmsten Leute bei uns haben den vierfachen Ausstoß wie ein Standardbürger im globalen Süden. Da betrifft den die Erderwärmung in den Auswirkungen eh schon mehr. Das ist ja das Unfaire. Wenn du als Mitteleuropäer sagst, oh, Erderwärmung ist, weil es zu viele Menschen sind, da sollen sich die woanders drum kümmern, ist das wie wenn du mit einem Bürgergeldempfänger ins Restaurant gehst. Er kriegt eine Suppe, du bestellst die Hummerplatte für vier, bestehst trotzdem drauf, dass die Rechnung 50-50 zwischen euch geteilt wird. Und er kriegt obendrauf den Brachialdurchfall, den du eigentlich verdient hättest.
Galapagos klingt auch einfach schön. Das einzige Problem ist, dass hin und wieder Leute da waren, die dachten, es ist so ein Tiervortrag oder so. Aber die sind dann auch oft geblieben und haben gesagt, es war trotzdem okay.
Was ist okay und was ist nicht okay? Zentrale Fragen in Galapagos, Bernie Wagners kabarettistisch-wissenschaftlichem Weltuntergangsszenario, in dem er unermüdlich versucht, das Positive nicht aus dem Blick zu verlieren. Kein leichtes Unterfangen bei einem so schweren Thema wie dem Klimawandel.
Ist es okay, dass wir heute hier sind? Ist das für alle okay? Ist für euch okay, dass ihr hier seid? Sind sich die Ersten schon nicht mehr ganz sicher? Keine Sorge, das ist völlig normal. 50% von jeglichem Publikum sind ja immer nur deshalb da, weil die Person neben ihnen hingehen wollte. Und der Rest von euch hat einfach nie gelernt, Nein zu sagen im Leben. Sie haben es vielleicht noch so passiv-aggressiv versucht, haben gesagt, wer spielt da überhaupt? Die haben gesagt, kenne ich auch nicht. Aber wir kriegen Freikarten und dann sitzt ihr schon drin. Ich komme heute aus Österreich zu Ihnen. Ist es okay, dass ich heute hier bin?
Für sein aktuelles Programm Galapagos hat sich Bernie Wagner in ein Kostüm geworfen, das ein wenig an Robin Hood erinnert. Ein weiter Poncho im Tarnmuster, dazu schwarze Leggings und Lederstiefel.
Ich war sogar bei einer Typberatung dafür. Kann es mir nur so erklären, dass ich vielleicht nicht ganz ihr Typ war. Wobei ich trage es ja falsch. Die Typberatung hat gesagt, Bernie, wenn du wirklich so gut aussehen willst wie nie zuvor in deinem Leben, musst du die Kapuze aufsetzen. Das macht dich 100% attraktiver. Im Prinzip war ich bei einer Typberatung und ihr Tipp für meinen spezifischen Typ war, zieh dir den Sack über den Kopf, mehr kann ich nicht machen. Und ich mache das, ich vertraue dir, ich habe den gekauft, diesen Sack, diesen Poncho. Der war schweineteuer. Der ist nämlich von Poncho und Cabana. Man muss die schwächeren Witze am Anfang der Show streuen, damit so ein Publikum wie Sie am Schluss sagen kann, ja, aber es hat sich gesteigert. Eine Limited Edition, ein Custom Design, den hat ein Rockstar entworfen, den kennt Sie sicher alle, John Bon Jovi. Es ist ein Look. Man sagt bei uns in Österreich, das Einzige, was schlimmer ist, als wenn niemand klatscht, ist, wenn einer klatscht. Weil dann weißt du, was du machst, ist künstlerisch wertvoll. Aber kommerzielle Zukunft, vergiss es. Diese eine Person trägt mich nicht durch eine Karriere, schon gar nicht in Berlin. Ich habe die Mieten gesehen, das wird sich nicht ausgehen. Man nennt diesen Look Urban Outdoor. Die Typberatung hat auch gemeint, Bernie, Urban Outdoor, das ist perfekt für dich. Urban Outdoor, das ist Outdoor-Kleidung für Leute, die nie rausgehen. Das ist, wie sich Leute in der Stadt vorstellen, dass sie sich anziehen würden, falls sie aus Versehen mit der Natur in Kontakt kämen. Und da sind Missverständnisse vorhanden. Man sieht das direkt an diesem Poncho, weil dieser Poncho hat ein Tarnmuster. Ja, aber für einen eckigen Wald. Eckiger Wald mit lauter rechte Winkel, harte Kanten, nicht wie man ihn kennt aus der Natur draußen, ein abstrakter Wald. Mit diesem Poncho kannst du dich maximal in einem Picasso-Gemälde tarnen.
Bernie Wagner hat sein waldfarbenes Bühnengewand sorgsam ausgesucht und schlüpft damit in die Rolle eines Hofnarren. Er hält der Welt den Spiegel vor und trägt das Thema seines Programms Klimawandel und Erderwärmung quasi am Leib. Im Laufe des Abends schwitzt er zunehmend in seinem Urban-Outdoor-Outfit. Dabei sei es atmungsaktiv, habe man ihm beim Kauf versichert.
Immer wenn ich dann rauskomme in die Hitze der Bühnenscheinwerferbeleuchtung, denke ich mir, aha, jetzt hält er wahrscheinlich gerade die Luft an. Da geht nichts raus oder rein. Das ist ein FFP3-Poncho, glaube ich. Von den Fegederstiefeln über die Thermohose in den Poncho hinein. Das ist ein abgeschlossener Wasserkreislauf. Wir sind Flaschengarten. Was ich schwitze bei den Füßen, das verdunstet, ja, aber das ist nicht der Schuh, der atmet, der Georgs, das ist der Waldviertler, der Schuh, der nicht atmet. Eine eigene Sonderanfertigung. Was ich schwitze, das verdunstet, aber zieht durch den Kanal der Thermohose hinein in den Poncho. Da bildet sich ein ganz eigenes Mikroklima. Kumuluswolken hängen bei den Schultern herum, wochenlang Tiefdruckgebiet. Irgendwann regnet es über den Rücken hinunter. Versickert mittig durch den Grand Canyon. Wieder runter in die Stiefel, steigt wieder hoch zum Gesicht. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich in diesem Outfit drinnen Leben bildet. Ja, und deswegen kann ich es jetzt nie wieder ausziehen. Vielleicht ist da was Seltenes dabei. Als Mensch hast du gleich die Verantwortung bei diesem Leben, was entsteht, was Schützenswertes. Eine bedrohte Art, die ersten 3-4 Reihen riechen. Es ist nicht mein erster Auftritt diese Woche.
Bernie Wagner ist nicht nur Kabarettist, er ist auch promovierter Biologe. Und das Thema Klimawandel beschäftigt ihn schon lange. Allerdings war er unsicher, wie er so einen ernsten Stoff leichtfüßig auf eine Kabarettbühne bringen könnte.
Ich hatte die Idee, ich mache was über Erderwärmung und Klimakrise und Umwelt und Biodiversität und so weiter. Das ist im Prinzip ein deprimierendes Thema und es deprimiert auch viele Leute wirklich nachhaltig. Und es hat wohl auch mich deprimiert, weil ich weiß, dass ich zu meinem aktuellen Regisseur, Philipp Vollenhofer, dem Text gegeben habe zu lesen. Und habe gesagt, das ist mal das, was ich habe. Und es waren so 60 A4 Seiten oder so. Und er hat das alles gelesen. Und dann hat er gesagt, also er findet es spannend, aber es liest sich ein bisschen wie das Manifest einer suizidalen Weltuntergangssekte. Und wir müssen ein bisschen daran arbeiten, dass das zugänglicher und lustiger wird, was ein guter Punkt war. Und ich weiß noch, dass wir in der Diskussion, haben wir dann gesucht, was ist irgendwie eine Emotion, eine persönliche Emotion zu der ganzen Sache, zu der man einen Bezug findet. Weil die Sache ist ja auch so abstrakt. Das heißt, wir haben gewusst, es braucht irgendwie einen emotionalen Zugang. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass es halt die Frage ist, ist es okay, dass wir hier sind? Also wir als Menschheit, natürlich ist es überhaupt okay, dass es uns gibt, was ja viele Leute dann in dieser Klimadepression irgendwie beschäftigt. So sollte es eigentlich gar keine Menschen geben. Wäre es nicht besser, wir sterben aus und so weiter. Und das sind ja auch alles Sachen, die besprochen werden. Und zugleich ist es ja eine ganz persönliche Emotion, die man oft hat, wenn man wo ist, dass man sich fragt, ist es okay, dass ich da bin?
Selbstkritik und Schuldgefühle, die durch die Ökoszene wabern, sind solche Emotionen, mit denen Bernie Wagner sein Publikum abholen kann. Einige Running Gags sollen dem Publikum bei allen Pirouetten des Künstlers helfen, den roten Faden nicht zu verlieren.
Gerade bei dem Thema Klima und so weiter ist eben die Sache so, dass uns als Einzelpersonen abverlangt wird, was zu lösen, was wir aber nur alle gemeinsam lösen können. Und das heißt, es hat, glaube ich, jede Einzelperson einen Bezug zu diesem Scheitern, das im Endeffekt aber gesamtgesellschaftlich ist. Und das versuche ich eben so als Eingang zu nutzen in diese Sache, die Leute mit dieser Emotion irgendwo abzuholen und auch ein Stück weit zu sagen, dass das bis jetzt nicht nur du, so geht's uns im Prinzip allen und das ist ja auch nur logisch.
Und welche Plattform eignet sich besser zum Ausleben von Schuldgefühlen als ein Bioladen mit aufgewecktem Personal?
Die Leute, die im Biomarkt arbeiten, wissen ja, dass die Leute, die zu ihnen zum Einkaufen kommen, sich, bevor sie sich beschweren, dreimal lieber selbst die Schuld geben. Die Leute, die im Biomarkt einkaufen gehen, kommen schon mit schlechtem Gewissen bei der Tür herein. Sonst kommen sie gar nicht bei dieser Tür herein. Und natürlich, wenn du dort arbeitest, durchschaust du das irgendwann. Natürlich nutzt du es aus, schaust, wie weit du gehen kannst. Natürlich kassierst du irgendwann mit einer tiefen Entspannung, dass einem tibetischen Mönch die Neidesblässe ins Gesicht steigen würde. Natürlich liest du irgendwann den Strichcode ab mit einer Geschwindigkeit. Ich habe noch nie jemanden so langsam einen Strichcode ablesen gesehen, wirklich. Ich schwöre es euch, in meinem Biomarkt in Wien, da geht's piep. Und dann schauen wir dir aber geradeaus in die Augen und sagen, das hat er nicht genommen, muss ich zu schnell gewesen sein wahrscheinlich. Und wir, gestressten Ökobobos, gibt es hier auch genug, nicht? Stehen davor, den ärgsten internalisierten Stress, sämtliche Zuckungen, aber sagen, toll, das liebe ich ja so am Biomarkt, dass hier alles so entschleunigt geht. Piep. Ja, ich kann das auch gerade total annehmen als eine Achtsamkeitsübung. Immer noch, ich kann es auch annehmen als Dankbarkeitsübung. Kann ich dankbar sein, dass ich hier meine Achtsamkeit trainieren durfte? Im Biomarkt, da schreien die Leute nicht, zweite Kasse bitte. Die sagen, ja, mach die erste auch noch zu. Bio weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, was es heißt. Wisst ihr, was es heißt? Braucht es nicht mich Hilfe suchen, da schon, keine Ahnung. Weil ich es nicht wissen will. Ich kaufe seit Jahren Biozeug, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Wenn ich nachschlage, was das wirklich bedeutet. Und in den Richtlinien steht nicht drin, dass die Sojabohnen standardmäßig per Werkvertrag Anspruch auf 20 Minuten Shiatsu-Massage am Tag haben. Dann bin ich geliefert. Von dem her will ich es gar nicht wissen. Für mich heißt Bio Berni ist okay.
Ist es okay, wenn ich Fleisch esse? Ist es okay, wenn ich kein Fleisch mag? Bin ich dann überhaupt noch echter Veganer? Ist es dann okay, Fleischersatzprodukte zu kaufen? So setzt er sich lustvoll mit der manchmal schwurbeligen Verbraucherethik der Bioindustrie und ihrer Gefolgschaft auseinander. Zum Beispiel, wenn es um Sinn und Unsinn von Fleischersatzprodukten geht.
Fair enough, also es gibt ja dann immer Leute, die sagen, Berni, diese Fleischersatzprodukte, wer braucht denn die? Entweder du isst Fleisch oder nicht ganz oder gar nicht, jetzt entscheide dich mal, was brauchst du da, diese Ersatzprodukte? Und diesen Leuten traue ich auch zu, dass sie in eine Entzugsklinik marschieren, dort den Süchtigen das Methadon aus der Hand klatschen und sagen, entweder du giftelst oder nicht ganz oder gar nicht, jetzt entscheide dich mal, was brauchst du da, diese Ersatzprodukte? Manche Leute stört gar nicht, dass es das gibt, die stört nur, wie es heißt. Die sagen, wieso heißt das Wurst, Berni? Das ist ja gar kein Fleisch, weil es eine Wurst ist. Es hat die Form einer Wurst. Es hat die Gestalt einer Wurst. Eine Käsewurst ist auch eine Wurst. Eine Polsterwurst auf der Couch ist auch eine Wurst. Soll ich sagen, eine Gackwurst ist auch eine Wurst. Niemand wird mich verbraucherschutztechnisch dazu zwingen, zu sagen, das wäre ein wurstähnliches Koterzeugnis. Berni, aber was ist, wenn ich eigentlich das Fleisch will und dann erwische ich aus Versehen das Ersatzprodukt, was passiert dann? Dann wirst du automatisch schwul. Dein Auto wird zwangsverschrottet. Dann kriegst du eine Pflichtmitgliedschaft bei den Grünen. Wirst gezwungen, das Brandenburger Tor mit orangener Farbe zu besprühen. Und deine gesamte Persönlichkeit kollabiert, weil sie ausschließlich davon zusammengehalten worden ist, dass du Fleisch isst. Wer braucht diese Ersatzprodukte? Ich brauch die. Ich. Wegen mir gibt's die. Ich bin schuld. Ja. Ich bin, wegen mir gibt's die. Ja. Weil mir würde Fleisch ja schmecken. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde sonst dieses gar keine Leistung. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Ich persönlich finde Menschen, die keine Tierprodukte konsumieren, weil sie ihnen nicht schmecken, sind keine richtigen Veganer. Schmälern da meine Leistung. Was soll denn das für eine Leistung sein, das Richtige zu tun, weil du das Falsche eh gar nicht tun wolltest? Das kann ja jeder, bitte. Natürlich ist es das Richtige, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ist besser für die Tiere, besser für die Umwelt, besser für uns auch mitunter. Also ich bin vegan, aber ich esse auch Fleisch hier und da. Vorrangig bin ich reflektiert. Und reflektiert bedeutet erstmal nichts anderes als, ich mach's auch nicht besser, aber ich denke sehr viel darüber nach. Und ich denke mir oft die schönsten Dinge. Ich denke mir zum Beispiel ganz oft, ich könnte ganz leicht verzichten auf das ganze Fleisch, das ich schon gegessen habe. Das ganze Fleisch, das ich noch essen könnte, völlig andere Sache. Könnte noch mal was dabei sein. Eine neue Art von Produkt, die ich probieren möchte. Und da gibt es ständig neue Arten von Produkten, neue Arten, wohin das Auge nur schaut. Ja? Ständig neue Arten, muss man mal hinterfragen. Ja? Heißt immer Arten sterben, immer weniger Arten. Ja? Tiere vielleicht, Pflanzen. Dafür immer mehr Arten von Produkten. Ja? Je kleiner der Amazonas, desto größer Amazon.
Der österreichische Kulturkritiker Peter Blau hat für das, was Berni Wagner auf der Bühne veranstaltet, eigens eine neue Kategorie eingeführt. Kärcher-Kabarett. Weil der Wiener Humorist seine Pointen quasi mit Hochdruck auf sein Publikum nur so niederprasseln lässt. Berni Wagner freut es, wenn seine kraftaufwendigen Auftritte dazu geführt haben, Denkanstöße zu geben. Manchmal spielt er wuchtvoll und mit Stand-up-Einlagen bis zu 3 Stunden auf seine Zuhörerschaft ein.
Ich will nicht Leuten sagen, was sie eh schon wissen oder Leute bestärken, indem was sie schon für richtig halten oder so. Daran habe ich nicht so Interesse. Also ich will nicht, dass die Leute in meine Show kommen, weil sie wissen, ich werde jetzt das und das machen und sie werden sich danach bestätigt fühlen in dem, wie sie gekommen sind. Ich möchte schon, dass die Leute irgendwie kommen, weil sie was Neues irgendwie sich damit auseinandersetzen müssen oder weil sie nicht nur in ihren Blickwinkeln bestätigt werden wollen. Das wäre für mich ein Ziel und ich hoffe, dass es mir über die Jahre gelungen ist und weiter gelingen kann, ein Publikum aufzubauen, die kommen, weil sie wissen wollen, was macht er diesmal und nicht, weil sie wieder das Gleiche sehen wollen wie beim letzten Mal. Und ob das die Leute berührt und denen was bedeutet, ich meine, ich hoffe es natürlich. Und oft sagen mir die Leute, dass es ihnen natürlich irgendwie gefällt und dass sie es toll finden oder dass es irgendwie ihnen in diesem oder jenem Moment was gegeben hat. Aber das müssen dann die Leute für sich entscheiden. Aber solange sie kommen, weil sie gern sehen wollen, was ist es diesmal, dann habe ich das erreicht, was eigentlich mein Ziel wäre. So, dass ich quasi kreativ arbeiten darf, ohne nachzudenken, was ist meine Zielgruppe.
Der Applaus lässt manchmal auf sich warten. Bei Wagners Pointenkaskaden muss das Publikum oft erstmal nachdenken, ob es gerade richtig gehört hat und klatscht zeitverzögert.
Formal ist so eine Show wie ein Konzert. Das heißt, es gibt Nummern, die aufeinander folgen, die in sich abgeschlossen sind. Aber das weiß eher nur ich als das Publikum, wo irgendwie eins beginnt und das nächste anfängt und so, wie es ja auch bei einem Rockkonzert ist oft, da geht eine Nummer in die nächste und so weiter. Und zugleich habe ich mir auch vorgenommen, dass ich halt von der Energie her irgendwie arbeiten möchte, wie bei einem Konzert, bei einer Punk- oder Rockshow, dass ich halt einfach viel Energie reinstecken möchte. Und ich mag es ganz gern, wenn das Publikum nicht so zum Durchschnaufen kommt. Das gefällt mir hauptsächlich aus dem Grund, weil ich versuche, das Publikum auf eine andere Art zu erwischen. Ich mag es prinzipiell lieber, wenn die Leute lachen, als wenn sie klatschen, weil das Lachen für mich Ausdruck davon ist, dass was Unmittelbareres passiert ist in Bezug darauf, dass das, was ich gesagt habe, irgendwo angekommen ist. Und beim Klatschen ist dann schon wieder viel Überdenken dabei und ich behaupte mal auch Ego, also Klatschen ist dann oft auch so, ja, ich habe es verstanden und so. Und das ist mir aber nicht so wichtig, ob die Leute für sich das Gefühl haben, sie haben jetzt das verstanden, was sie verstehen sollten, sondern wenn sie lachen, weiß ich, dass das passiert ist, was ich wollte. Wenn man schnell genug macht und so, hoffe ich, dass man so Sachen pflanzen kann, die dann später vielleicht blühen, wenn die Leute jetzt gar nicht so bewusst drüber nachdenken, was habe ich jetzt eigentlich gehört, stimme ich dem zu oder nicht. Wenn die Leute lachen, bin ich gut genug. Also es ist sehr schön, wenn die Leute klatschen und wenn sie das Gefühl haben, ich habe was Gutes geleistet oder so. Aber ich finde, Klatschen hat dann schon so viel mit Leistung zu tun und das interessiert mich dann schon wieder weniger.
Er habe schon immer versucht, hauptsächlich das zu tun, was ihm Spaß mache, betont er. Was allerdings nicht bedeute, dass er nicht alles zu geben versuche. Es erinnert schon schwer an Leistungssport, wenn er im rasanten Tempo über die Bühne springt und genauso schnell wie präzise seine Pointen abschießt. Zum Beispiel im Biomarkt, wenn er verzweifelt versucht, den Einkaufszettel abzuarbeiten, den ihm seine Freundin, eine Ökofluencerin, aufgedrückt hat.
Ein völlig normales Produkt, das wir alle regelmäßig suchen. Die veganen Bio-Dino-Chicken-Nuggets gesucht, aber nicht gefunden. Und jetzt schauen wir, ob ich es hinkriege. Die veganen Bio-Dino-Chicken-Nuggets gesucht, aber nicht gefunden. Bio-Dino-Chicken-Nuggets, ja, aber nicht vegan. Vegane Dino-Chicken-Nuggets, ja, aber nicht Bio. Vegane Bio-Chicken-Nuggets, ja, aber nicht Dino. Vegane Bio-Dino-Nuggets, ja, aber nicht Chicken. Veganes Bio-Dino-Chicken, ja, aber nicht Nuggets. Diesen Applaus finde ich extrem angebracht.
Ich stimme zu, dass es Leistungssport ist, auf der Bühne zu sein, natürlich. Aber es gibt Leute, die machen das wie Gewicht heben. Leute, die stellen sich hin und dann heben sie was sehr Schweres und dann machen sie und alle merken, dass das jetzt sehr anstrengend war und eine große Leistung und dann applaudieren die Leute, weil die Leistung abgeliefert wurde. Und dann gibt es sowas wie Ballett zum Beispiel, wo die ganze Leistung darin steckt, dass man gar nicht merkt, wie anstrengend das war und dass es ganz leicht aussieht und irgendwie magisch oder zauberhaft und es geht nur um das, was es im Moment erzeugt und so. Und das ist eher das, wo ich hin möchte. Also Ballett interessiert mich dann mehr als Gewichtheben. Wenn wir sagen, das, was auf der Bühne passiert, ist Leistungssport, dann hätte ich lieber, dass es Ballett ist, was ich mache, als Gewichtheben.
Mein erstes Kabarett gemeinsam mit meinem Vater, da war ich so 11, 12 Jahre alt und mir hat es gut gefallen. Ich habe gesagt, ist lustig, oder Papa? Und der Papa hat gesagt, nein. Gesagt, warum nicht? Der hat gute Texte, der bringt es gut. Was stört dich? Und der Papa hat keine Sekunde überlegt und hat gesagt, der schaut gut aus. Der ist eh schon schön, jetzt ist er lustig auch noch, da bin ich nicht unterhalten, da bin ich neidisch. Der ist zu schön fürs Kabarett. Und dann hat er sich zu mir gedreht.
und gesagt, aus dir könnte echt was werden.
Bernie Wagner wurde 1991 in Linz geboren und wuchs auf in Gallneukirchen, einer oberösterreichischen Kleinstadt. Er kommt aus einem Akademikerhaushalt, in dem viel Reinhard May gehört wurde. Die lustigen Chansons des Berliner Barden mochte der Teenager, der sich außerdem noch für Punkmusik begeisterte, besonders.
Dann haben mich meine Onkels mit verschiedenen Sachen versorgt, also mit Josef Hader und Gerhard Polt und Michael Mittermeier tatsächlich auch. Und das waren so die ersten Sachen, da war ich wahrscheinlich noch nicht mal Teenager oder so und da hatte ich diese Sachen auf CD, haben mir die gegeben und die habe ich auch oft gehört und so. Und das hat mich bestimmt beeinflusst und dann als Teenager habe ich auch angefangen halt, erstens deutsche Comedy habe ich dann mitgekriegt und amerikanische, britische Comedy.
Noch ein weiterer deutscher Liedermacher und Kabarettist hat Bernie Wagner beeindruckt und ihn richtungsweisend beeinflusst. Reinhard Grebe, der mit Federkopfschmuck am Klavier saß und mit seinen bitterbösen Balladen große Hallen füllte.
Also bin ich nach wie vor ein großer Fan. Der hat ja auch so Punk-Verbindungen und Dada und so weiter. Und ja, Brandenburg, genau, ein großer Hit, was ich auch sehr gut und sehr Punk fand. Da war ich auf der Tour, nachdem er diesen großen Hit hatte mit Brandenburg. Und dann hat er es angespielt und die Leute waren begeistert. Und dann hat er so einen kleinen Schredder am Klavier und dann hat er es runtergeschreddert. das ist schon Punk und das fand ich auch super.
Als eine Art Hommage an Grebes neue Länderhymnen machte sich Bernie Wagner an die Arbeit und schrieb zusammen mit seinem Kollegen Vince Binder für ihr gemeinsames Musikkabarett Musikmaschinen neue Hymnen für österreichische Provinzen.
The Catch, die Hook war, wir machen Alternative Schlager, also wir machen Schlagermusik, aber mit Texten, über die viel zu wenig gesprochen wird. Also wir hatten die Idee, dass wir Lieder machen, Lieder über Inhalte, über die noch nie Lieder gemacht wurden. Weil in Oberösterreich, wo wir beide herkommen, gab es eine lange Debatte, weil die Landeshymne von Oberösterreich immer wieder quasi kritisiert wird, weil der Mann, der die geschrieben hat, also den Text geschrieben hat, war ein Antisemit und deswegen sagen die Leute immer wieder, ah, da braucht es eine neue. Und so sind wir quasi auf die Idee gekommen.
Die Donaumetropole Wien bekam natürlich auch ihr Fett weg.
Du wärst so gern Berlin, doch das Kleinstadt-Flair steckt zu tief in dir drin. Wenn du wirklich ja Metropole bist, wie kommst, dass ich ständig Mühlviertler triff? Weil unter uns Urban und Leibern ist das nicht. Wien, Wien, wenn du eine echte Großstadt bist, wie kommt's, dass jeder zweite Hipster steirisch spricht? Cool bist du halt maximal im Vergleich mit dem Rest von Österreich. Doch global gesehen bist du steif wie ein Laich. Wien, Wien, du hast der U-Bahn. Verzeih, wenn ich die trotzdem nicht ernst nimm. Wien, Wien, du wärst so gerne in. Doch selbst der neue Austropop kriegt das nicht hin. Denn Wien, ach Wien, es gefriert's Adrenalin in den Adern. Selbst wenn man nur von dir singt.
Ich bin der Bernie Wagner. Hallo, guten Abend. Ich mache lustige kleine Witze. Sachen wie, sind Pferde Franzosen?
Oui!
Das war's wieder mit kleinen lustigen Witze. Es waren jetzt die ganzen Krisen, Finanzkrise, Wirtschaftskrise. Dadurch weiß keiner mehr, welche Währungssysteme sind noch stabil. Zum Beispiel klassisches Währungssystem war eben Witze für Lachen. Mach ich nicht mehr. Ist mir persönlich einfach zu unsicher geworden. Was bei mir in der Vorstellung noch gibt, ist, ihr könnt ein Angebot machen. Das heißt, ihr würdet jetzt lachen und ich mache dann einen Witz, den ich für angemessen halte. So einen guten habe ich nicht.
Vor 10 Jahren präsentierte Bernie Wagner sein erstes Soloprogramm Schwammerl, auf Hochdeutsch Pilze. in dem kommt ein unbekannter Kabarettist in ein Dorf, das einem menschenopfernden Pilzkult frönt und in dem ihn fleischfressende Rehe und feministische Kannibalinnen das Fürchten lehren. Das Publikum schloss den punkigen und etwas hibbeligen Newcomer gleich ins Herz. Es gab viele positive Kritiken und noch im selben Jahr den Nachwuchspreis Grazer Kleinkunstvogel.
Ich war mal Punk. Sieht man gar nicht mehr, gell? Er ist fast komplett verheilt. Wie Punk war, da war ich Straight Edge. Kennt das wer? Straight Edge? Ja, kennt's wer? Kennt's irgendwer? Ich erklär's sowieso, weil ich schreibe mir den Text daheim auch nicht zum Spaß auf. Street Edge, das ist so eine Strömung im Hardcore-Punk, da darf man nicht rauchen, nicht saufen, keine Drogen nehmen. Dann geht man auf Konzerte von Bands, die einen anschreien, man soll nur weniger rauchen, saufen und Drogen nehmen. Währenddessen verdreschen sie im Publikum alle gegenseitig. Ja, das klingt jetzt erst einmal wahnsinnig katholisch. Ist aber Punk. Muss man mich aus so einem Rebellionsgedanken heraus verstehen, die jetzt nicht direkt aus Wien sind oder generell ist es in Österreich ja nicht sehr rebellisch, wenn du die mit 14 am Zeltfest komplett niedersäufst. Aber wenn du dort zur Bar gehst und sagst, ein Kamünde bitte. Das ist Provokation. Drogen. Nein, ihr habt es nicht gescheit zugehört. Drogen haben wir ja nicht nehmen dürfen. Ich meine, wir haben ja keine auftreiben Kinder im tiefsten Mühviertel. Und geraucht haben wir auch nicht. Dementsprechend haben wir wirklich in die Offensive gehen müssen. Ich und mein bester Freund sind aufs Zeltfest gegangen, haben Kamillentee bestellt an der Bar. Leider an dem Abend die katholische Jungschau auch dort. Die haben genau dasselbe Programm gefahren. Scheiße. Deswegen haben wir unsere Alternative überlegen müssen und deswegen an diesem Abend nicht nur passiv Kamillentee gesoffen, sondern auch aktiv miteinander geschmust. Weil wir haben gedacht, erstens, das ist die Provokation, die wir brauchen und zweitens, Hardcore-Punk steht schon für liberale Werte. Da waren wir uns sicher. Ziemlich. Wir haben es nicht gewusst, es war in einer Zeit vor flächendeckenden WLAN, vor Smartphones. Damals waren Fakten im Prinzip vogelfrei bis zum nächsten Stand-PC. Jedenfalls schmusen, wir haben gedacht, das ist die Provokation, die wir brauchen. Hat super funktioniert, sofort sind zwei so alte Feuerwehrler hergekommen und gesagt, hey, was macht ihr da? Und wir so, ah, wir sind schwul, feiert euch an. Und die aber so, hey, ihr schmust ja nicht einmal wirklich miteinander. Und muss man sagen, es stimmt. Wir haben so die Daumen dazwischen lassen. Wir sind halt wirklich nicht aufeinander gestanden. Und zu Recht muss man sagen, weil bist du deppert, waren wir schier damals. An sich gut, ich meine, eine ästhetische Pubertät ist ein Garant für einen geschissenen Charakter später mal. Ich bin sicher, ich war euch halt nicht so sympathisch, wenn ich damals nicht so gelitten hätte. Und was habe ich gelitten? Meine Haut war damals so fettig, ich habe mir so die Haare aufstellen können. Und das hat gehalten. Bis jetzt.
Das ist der 80s Matchbox Beeline Disaster, war ganz lang meine Lieblingsband. Das sind Briten und eine Mischung aus Punk und Rockabilly und was ganz Eigenem. Die sind super. Die mache ich sehr gerne. Das finde ich eine der besten Bands ever, wo man auch sagen muss, und die denke ich auch oft, weil die sind nie so groß geworden. Und das ist aber egal. Die haben halt einfach eine Fanbase, die diese Musik wirklich sehr, 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 sehr toll findet und für die bedeutet das was. Und das versuche ich mir auch oft in Erinnerung zu rufen, wenn es Fragen gibt, wohin man will mit den Sachen oder so. Das wäre so das Ziel, dass es Leute gibt, denen das was bedeutet, was man macht, ist, finde ich, wichtiger als wie viele Leute das sind.
Die Punkbewegung, ihr Spiel mit der Zukunftslosigkeit und der Dadaismus waren Bernie Wagners Zugang zur Kultur. Über Poetry Slams, in denen er mit seinen lustig-anarchistischen Geschichten gut ankam, landete er dann schließlich, so wie zum Beispiel auch einst seine Kollegin Lisa Eckert, beim Kabarett. Anfangs trat er dort mit seinem offiziellen Vornamen auf.
Also stand auf manchen Plakaten und in manchen Pressetexten stand Bernhard Wagner, weil mir damals jemand gesagt hat, es ist besser, diesen Namen zu nehmen, weil er ernster zu nehmen ist. Aber zugleich nimmt mich tatsächlich niemand so. Also es gibt niemand auf dieser Welt, der mich Bernhard nennt. Oft werde ich auch mit IE geschrieben, was ja die normale Version von Bernie ist. Aber ich habe das nie so geschrieben. Ich weiß nicht, warum. Es dürfte ein konkretes oberösterreichisches Ding sein. Ich kenne nur Bernies mit kurzen I aus Oberösterreich und überall anders ist langes I der Standard. Und ich weiß eben noch, dass das in der Show auch ein Running Gag war, dass ich immer verschieden geschrieben werde auf den Plakaten und so. Und ich habe bei jedem was anderes gesagt oder so. Ich würde mich jetzt nicht mehr wohlfühlen mit Bernhard Wagner. Ich hätte auch das Gefühl, dass Bernhard Wagner eine ganz andere Show versprechen würde als Bernie Wagner. Ich glaube, wenn Bernhard Wagner draufstehen würde, wäre es ganz was anderes. Wäre ich jetzt ein anderer Mensch, wenn ich bei dem Namen geblieben wäre. Bernie ist ein Spitzname und ich bin ein Spitzbube.
In seinem Programm Babylon hat er sich satirisch mit der Herkunft des Punks auseinandergesetzt. Die Antwort fand er, als er nach dem Abitur Zivildienst in einem Seniorenheim leistete. Dort konnte er mit den Bewohnerinnen vortrefflich über Modefach simpeln und hochtupierte Frisuren.
Das ist Punk. Sind 75-jährige alte Frauen nicht die wahren Punks? Historisch gesehen war Punk ja ursprünglich nichts Politisches. Das war eine Modeströmung, wo es darum gegangen ist, wer kann sich am schockierendsten anziehen. Und wer in unserer Gesellschaft, frage ich euch, zieht sich schockierender an als 75-jährige alte Frauen? Allein was die Haarfarben haben, werden alle Punks neidisch. Was haben die Punks? Haben Rot und Grün, Omas haben Lila, Türkis, Blau, Grau. Von den Frisuren fange ich gar nicht an. Punks haben den Irokesenschnitt in der Mitte lang, auf den Seiten kurz, total berechenbar. Omas unberechenbar. Da lang, da kurz, da nix. Was ist das? Die Accessoires auch extrem Punk. Schlangenlederschuhe, Krokodillederhandtaschen. Das nenne ich mal wirklich No Future. No Future für die Schlangen, No Future für das Krokodil. No Future... Für die Oma, ja, auch für die Oma, ja. Punks haben Nieten in den Jacken, Omas haben sie in der Hüfte, wer ist radikaler?
Es war immer meine Intention, was auf der Bühne zu machen, es hat nur nicht schnell genug geklappt, dass ich mir dachte, ich brauche einen Plan B. Das heißt, Biologie war für mich immer ein Feld, das mich interessiert hat und wo ich mir auch vorstellen konnte zu arbeiten. Und ich habe auch gearbeitet in dem Feld im Endeffekt. Ich habe bis zum Doktorat das gemacht. Also ich habe als Dissertant gearbeitet an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Institut für Schallforschung in der Gruppe für Bioakustik und Musikalität. Und dort habe ich ein Doktorat, das habe ich auch fertig gemacht tatsächlich vor kurzem. Das ist jetzt zwar ein Plan B gewesen, aber es war immer so, selbst als Kind waren meine Traumberufe Schauspieler oder Biologe. Und jetzt habe ich eigentlich zumindest sehr nah dran beides gemacht und in beiden Bereichen arbeiten können. Aber genau, ich wollte auch als Kind schon gern auf die Bühne, das war immer klar. Und ich habe es auf verschiedenen Wegen versucht. Ich habe am Anfang eben die ganze Punk-Sache Musik gemacht und in Bands gespielt und war auch mal bei einer Aufnahmeprüfung für eine Schauspielschule.
Doch das altehrwürdige Max-Reinhardt-Seminar in Wien erwies sich dann doch nicht als der richtige Ort für einen Punk, der das alles auch nicht wirklich ernst nahm. Als er im Auswahlverfahren nicht weiterkam, hat es ihn nicht besonders getroffen.
Und die anderen Leute dort waren am Boden zerstört, die nicht weitergekommen sind. Die haben geheult und waren fertig und so. Und ich dachte mir halt so, ja, wenn ich das dann halt was anderes. Und dann dachte ich mir auch, okay, weil es gibt ja Leute, die machen dann 20 Schauspielschulen, Aufnahmeprüfungen, bis sie irgendwo drin sind. Und ich dachte mir, okay, so ernst muss man das wohl nehmen, wenn man da wohin will. Und dann habe ich mir gedacht, ich guck mal, wo ich sonst auf eine Bühne schaffe. Also Bühne war ein großer Wunsch. Es hätte nicht unbedingt Humor sein müssen, aber andererseits retrospektiv war es wahrscheinlich auch von außen eindeutiger, dass das vielleicht das ist, was ich am besten könnte.
Kunst und Wissenschaft hätten ihm geholfen, die Welt zu verstehen. Als Verhaltensbiologe hat Bernie Wagner verglichen, wie unterschiedlich Töne auf Vögel und Menschen wirken. Doch momentan ruhen seine Schallforschungen, weil er als Kabarettist so erfolgreich ist. Vögel spielen aber auch in Wagners Bühnenritt durch die Evolutionsgeschichte bis zum Weltuntergang eine wichtige Rolle, wenn er sich die Frage stellt, Wer war zuerst da und wem gehört die Erde überhaupt?
Vögel sind die überlebenden Dinosaurier. Das weiß man heute. Vögel, die letzten Dinosaurier. Der Tyrannosaurus Rex war im Prinzip nichts als ein überdimensioniertes Huhn. Und deswegen liebe ich diese Bio-Dino-Chicken-Nuggets so. Weil da kann man einmal diesen Dinosauriern zeigen, wer wirklich die neuen Chefs auf dieser Welt sind. Weil was ist ein Bio-Dino-Chicken-Nugget? Fragen sich einige schon den ganzen Abend, ich habe es rausgespielt. Hier kommt die Lösung. Bio-Dino-Chicken-Nugget, da nimmst du ein Huhn, was im Prinzip ein Dinosaurier ist, aber über Jahrhunderte fett und fluchtunfähig gezüchtet. Du hebst das auf, das kann nicht flüchten. Es kann es nicht, du hast es ihm abtrainiert. Du nimmst es und du häckselst es. Du häckselst es runter und dann kehrst du seine Überreste auf und presst sie mit Hochdruck in die Silhouette seiner mächtigen Urahnen, die diese Welt regiert haben, aber auf klein, süß und bissfertig. Komplette Demütigung, würde man glauben, aber es reicht uns nicht, wir panieren sie heraus. Was ist eine Panier? Seine eigenen Eier und Fett. Komplette Demütigung, würde man glauben, aber es reicht uns immer noch nicht, wir tunken sie in Mayonnaise. Was ist Mayonnaise? Nochmal seine eigenen Eier und Fett. Double Dipping und erst dann fressen wir sie rein. Stegosaurus, Diplodocus, Tyrannosaurus, nimm das, ihr verblödeten Riesenhexen. Wer sind die Chefs auf dieser Welt? Das sind wir.
Durch den übermäßigen Konsum von Hühnerfleisch in Form von Bio-Dino-Chicken-Nuggets habe die Menschheit allerdings erreicht, dass es mittlerweile eine Hühnerüberbevölkerung gebe. Wagner spinnt seinen Versuch, die Klimakrise zu lösen, unermüdlich weiter.
60 Milliarden Hühner, das sind mehr als wir. Die vorherrschende Spezies auf diesem Planeten sind nicht wir Menschen. Es sind die Hühner, die Dinosaurier, die waren nie weg und sie gewinnen schon wieder. Verdammte Siegertypen, ich hasse sowas. Deswegen muss man die Veganen essen, um diese Hühnervorherrschaft endlich wieder zu brechen und die Kontrolle über diesen Planeten zurückzuerlangen. Das ist die Lösung. Ja, ich weiß, es ist überrascht, dass ich an dieser Stelle so lapidar die Lösung für die Klimakrise auf die Bühne bringe, aber vegane Bio-Dino-Chicken-Nuggets. Blödsinn, nein, ich weiß nicht, was die Lösung ist. Ich habe gedacht, die Lösung ist Zufriedenheit. Nicht? Du musst zufrieden sein. Wenn du zufrieden bist, kann dir niemand mehr was verkaufen. Zufriedenheit ist die neue Rebellion. Nicht jede Unzufriedenheit wird in unserem System umgelenkt in Konsum, der dann erst wieder das Problem ist. Wir erkennen das nicht. Du willst rebellieren, das System verändern. Auf einmal findest du dich wieder, wie du auf Amazon einen Che Guevara Wackeldackel bestellst. Das ist doch keine Lösung. Konsum löst nicht die Probleme, die er selber verursacht. Außer man konsumiert eine Regierung nicht. Nein, manche Regierungen kann man einkaufen wie ein Laib Brot im Supermarkt. Und wenn eine Regierung Eigenverantwortung übernimmt, bringt das schon mehr, als wenn ich Eigenverantwortung übernehme. Aber zugleich kosten Regierungen eine Menge an Geld, die man mit Fairtrade eigentlich nicht verdienen kann, was auch wieder ethisch besser zufrieden sein. Zufrieden sein, das ist safe, habe ich mir gedacht. Zufrieden sein, habe ich mir gedacht. Bernie, sei mal zufrieden, ne, damit die den Leuten auch was mitbringen kann, nicht ein Selbstexperiment. Bernie, sei mal zufrieden. Sei mal zufrieden, ha? Bernie, sei mal zufrieden. Sei mal zufrieden. Und habe ich gemerkt, ich werde langsam unzufrieden mit meiner Zufriedenheit. Wie kann ich noch zufriedener werden? Und dann bin ich schon wieder drin gehangen im Amazon, habe bestellt die Selbsthilferatgeber, 100 Schritte zur Zufriedenheit, Tageslichtlampen, Vitamin D. Hang, 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 hang.
Fact Fighters mit Malarina und Bernie Wagner. Hereinspaziert zu Fact Fighters, der Debattenpodcast. Die inszenierte Schlacht beruht auf der Methode des Advocatus Diaboli, bei der durch Würfel entschieden wird, wer für die Dauer der Konfrontation gegen die eigene Meinung argumentieren muss. Und nun, ab in den Ring zu unseren Kontrahentinnen, Bernie Wagner und Malarina.
Die serbisch-österreichische Kabarettistin Malarina und Bernie Wagner harmonieren gut miteinander. Fast schon zu gut, finden sie. Beide sind momentan sehr angesagt und werden häufig als preisgekröntes Kabarett-Doppel gebucht. Die beiden gelten als gelungener Beweis für Völkerverständigung, besonders zwischen in Wien lebenden Serbinnen und Oberösterreichern. Ihre politischen Diskussionen sind harmonisch, weil sie meistens einer Meinung sind. Da sie das auf Dauer ganz schön langweilig fanden, haben sie im vergangenen Jahr den Debattenpodcast Factfighters ins Leben gerufen, in dem sie jede Woche kontrovers über angesagte Themen wie die Jagd, Drogen, künstliche Intelligenz, öffentliche Schwimmbäder oder Hüfthosen diskutieren.
Wir sind Malarina
und Bernie Wagner.
Und in dieser Podcast-Folge besprechen wir wieder ein Thema, das euch allen am Herzen liegt, das euch in den Familiendynamiken Beschwerden verschafft. Und zwar ist das Thema
Reality-TV.
Ja, niemand ist einer Meinung zu diesem Thema. Es ist ein kontroverses Thema.
Jeder hat dieses eine Familienmitglied, das aus dem Familienverband ausgeschlossen wurde wegen Reality-TV. Oder das eine Familienmitglied, das eben wegen des Nichtkonsums von Reality-TV aus dem Familienverband ausgeschlossen wurde. Aber es gibt keinen Familienverband, der niemanden ausgeschlossen hat wegen oder gegen Reality-TV.
Ja, dagegen verwehren wir uns nicht, sondern im Gegenteil, wir wollen nur Argumente liefern, damit weitere Leute ausgeschlossen werden könnten. Aber wer ist auf welcher Seite? Lasst es uns herausfinden mit den Würfeln des Schicksals. Möchtest du zuerst würfeln,
ja,
Marina?
Damit, den Würfel des Schicksals.
Habe ich vielleicht mal eine Chance.
5.
Sehr gut, sehr gut. 5, okay. 6. Ich bin dafür, oder?
Die Person, die höher würfelt, ist immer für das Thema. Die Person, die niedriger würfelt, ist immer gegen das Thema, was bis jetzt immer ich war.
Ja, das heißt,
Bernie ist zum ersten Mal in seinem Leben für was.
Für Reality-TV. Ich kann es gar nicht glauben. Was für eine Erkenntnis, dann würde ich mir sagen.
Ich bin dagegen. Was für eine Erkenntnis auch für mich, Bernie. Wie schön, dass wir wieder komplett in unseren persönlichen Haltungen bleiben dürfen. Diese Folge lang.
Ich finde Reality-TV ist super. Es ist unterhaltsam. Es ist einfach unterhaltsam. Man schaut sich das an und denkt sich, ha, das bin nicht ich. Das sind andere Leute, die schlechter sind als ich. Und das ist unterhaltsam. Wir alle fühlen uns gern überlegen. Und diese Möglichkeit bietet uns Reality TV. Da machen sich Leute freiwillig, muss man sagen, für uns zum Affen. Und wir genießen es. Was ist falsch daran? Das wirst du mir nicht erklären können. Es gibt uns teilweise auch die Möglichkeit, was Neues zu lernen. Nicht woher wüssten wir, wie die Genitalien diverser Tiere im Busch von Australien schmecken, wenn wir nicht das aus zweiter Hand im Dschungelcamp erfahren hätten. Das wäre eine Erkenntnis, die uns doch fehlen würde im Leben. Und manchmal kann man sogar selber anrufen, da hat man das Werkzeug abzustimmen. Ja, man hat das Werkzeug mit zu wählen. Und woanders in unserem Leben haben wir noch das Gefühl, wir haben Kontrolle über Dinge, die passieren. Wo wählen wir und dann fliegt wirklich jemand raus, den wir nicht mehr sehen wollen? Wo? Im Parlament? Ich glaube nicht.
Ich bin gegen Reality TV eigentlich aus allen Gründen, die du aufgezählt hast. Ich vertrete heute hier die Stimme der Moral, so wie in zu vielen Folgen, wenn du mich fragst. Es ist so, dass ich derart entsetzt bin, ob der Niveaulosigkeit dieser Unterhaltungsformate, dass ich oft schon an den RTL herangetreten bin, angeboten habe, diverse Genitalien, diverse BuschbewohnerInnen zu probieren, nur damit diese Qual aufhört und damit diese Stars endlich raus dürfen aus diesem Dschungel. Ich bin entsetzt, was ich schon demonstriert habe, gemeinsam mit dem WWF. Gegen diese Sendung. Du hast keine Vorstellung. Außerdem sagst du, wir schauen diese Menschen an und sagen, haha, das bin nicht ich. Wie lustig. Weißt du, wie oft ich mal denke, das bin nicht ich. Warum nicht? Nicht jeder kann das schauen. Mit der Leichtigkeit, mit der du das schaust. Und ich habe das Gefühl, dass Reality-TV mich einfach, was gewisse Themen angeht, viel zu sehr triggert. Ich glaube zum Beispiel, hätte ich nicht geschaut Ex on the Beach, hätte ich gehabt viel mehr Sex on the Beach. Ich glaube, hätte ich nicht so viel Dschungelcamp geschaut, hätte ich vielleicht echt einmal im Dschungel besucht. Ich glaube, hätte ich nicht so viel Teenager werden Mütter geschaut, wäre ich vielleicht als Teenagerin Mutter geworden und hätte jetzt was? A Kind, Bernie. Ich glaube, hätte ich nicht so viel Big Brother geschaut, hätte ich halt einen großen Bruder. Was habe ich nicht? Einen großen Bruder. Bernie, alles hat mir Reality TV genommen und verbaut im Leben.
Für Bernie Wagner ist Teamarbeit eine künstlerische Herausforderung und kreative Bereicherung. Gemeinsam mit Christoph Fritz und Sonja Pickert hat er in Anlehnung an sein gruseliges erstes Schwammerl-Programm die Halloween-Show Göst ins Leben gerufen. In der hält die 1869 vom Kaiser gegründete Göst die Geheimhauptmannschaft Österreichs zur Verwaltung des Monstertums, der Okkultiererei und des Geisterwesens einen abendfüllenden Sicherheitsvortrag für die Bevölkerung.
Wussten Sie, dass Österreich seit jeher ein Hotspot für das Paranormale ist?
Nein.
Wie oft denken Sie sich in diesem Land,
Das gibt's nicht.
Das kann jetzt nicht gerade passiert sein.
Und Sie haben recht.
Vieles, was in diesem Land passiert, kann es eigentlich nicht geben.
Aber trotzdem passiert es jeden Tag.
Kommen Sie deswegen zum Sicherheitsvortrag der GÖST und lernen Sie, sich gegen die paranormalen Bedrohungen in diesem Land zur Wehr zu setzen.
Die Idee ist gekommen als ein österreichisches Amt für die Bekämpfung des Paranormalen und sind aber ganz verbeamtet. In Deutschland gibt es bestimmt auch Klischees über Beamte und so, aber in Österreich ist es also sehr viel Bürokratie und da geht nicht viel weiter und die sind irgendwie langsam und so weiter. Und so spielen wir das auch. Wir haben auch nicht so viel Interesse dran, uns selber in Gefahr zu bringen. Und wir halten einen Vortrag über die Bedrohungen und das Wichtige daran ist, bei Horror ist es ja ganz oft so, dass die Bedrohung ist immer das Fremde und das Unbekannte. Oder? Es gibt so ein ganz bekanntes Zitat, was auch vor zig Horrorfilmen steht, das so... Angst ist die stärkste Emotion des Menschen und die größte Angst ist die vor dem Unbekannten. Und wir haben für die Show haben wir uns vorgenommen, nein, das ist nicht so, sondern bei uns ist alles, was bedrohlich ist, ist das Bekannte. Also es ist alles sehr, sehr österreichisch und sehr traditionell. Alle unsere Bedrohungen sind irgendwie autochtone, heimische Monster und so weiter.
Das Publikum erfährt, bei welchen österreichischen Schlagerstars es sich in Wahrheit um Vampire handelt, wann der ungünstigste Zeitpunkt für eine Heiligenerscheinung ist oder was es mit dem schwarzen Edelweiß auf sich hat.
Ich spiele so einen Ex-Polizisten, der irgendwie auch so ein verkappter Fascho quasi ist. Und der will die Bedrohungen dann oft auch gar nicht bekämpfen, weil er sagt, die haben ja Tradition und das gehört irgendwie dazu. Ja, sicher fressen die hin und wieder mal einen Menschen und so, aber das war ja immer schon so. Warum sollten wir daran was ändern? Und Sonja spielt eine Kontrolleurin, die in die Einheit geschickt wird, um zu schauen, wo das ganze Geld da versickert. Und sie hat ja einen deutschen Akzent. Ein Running Gag der Show ist, dass sie... am tödlichen Dialekt leidet. Also es ist ein österreichischer Dialekt, der aber so schier, also so hässlich und abscheulich klingt, dass er jeden sofort tötet, der ihn hört. Und deswegen muss sie leider die ganze Zeit im Hochdeutschen bleiben. Und es gelingt ihr dann aber auch nicht immer. Und das führt dann zu lustigen Szenen. Und dann macht sie auch sehr schöne Dialekteinlagen.
Man hört nie auf, hier Deutsche zu sein. Man gewöhnt sich natürlich ein bisschen die Wörter an, aber natürlich nicht den Dialekt. Und deswegen wird man immer erkannt. Und am Anfang war das halt schon sehr schwierig, weil man sich als Deutsche hier doch noch ein bisschen mehr durchsetzen muss, weil halt grundsätzlich einmal diese Mundart fehlt, die immer an sich schon viel Humor in sich trägt und die immer so was ganz Lockerflockiges mitbringt, was auch die Leute sehr dazu bringt, mit jemandem sich identifizieren zu können. Und da ist bei mir dann immer diese sprachliche Hürde, über die ich erstmal drüber muss, habe ich das Gefühl.
Seit 15 Jahren lebt und arbeitet Sonja Pickert nun schon in Wien. Bernie Wagner ärgert es, dass in Österreich mancherorts immer noch alte Vorurteile gegen die Piefkes gepflegt werden.
In Österreich ist ein bisschen der umgekehrte Effekt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass man in Deutschland, wie man als Österreicher, gern angenommen. Ich habe das Gefühl, gerade in Berlin und so, sind die Leute so, Österreich, ja, spannend und so. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Qualitätssiegel und so. Und umgekehrt sind Österreicher oft nicht so große Fans von Leuten aus Deutschland dann. Und damit hat Sonja halt teilweise schwieriger, gerade am Land in Österreich und so, wo es vielleicht irgendwie Animositäten gibt und so, dass sie sich trotzdem gegen so einen Widerstand irgendwie etablieren kann in Österreich. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut.
In Deutschland ist Bernie Wagner bislang meistens in den südlichen Bundesländern aufgetreten. Jüngst folgte er einer Einladung an die Spree. Willkommen Österreich heißt eine neue Reihe im Tipi am Kanzleramt und der Bar Jeder Vernunft, die versucht, dem Publikum in Berlin die österreichische Kabarettszene näher zu bringen. Lisa Eckert gab den Auftakt vor ausverkauftem Haus, gefolgt von Bernie Wagner mit einer hochdeutschen Version von Galapagos. Seine Auftritte seien in guter Wiener Kabaretttradition eine Melange aus Theater, Kabarett und Selbstanklage, gutierte Franziska Kessler, die künstlerische Leiterin des Theaterzeltes am Kanzleramt, und buchte Wagner mit seiner Ökosatire für dieses Jahr gleich mehrmals.
Sehr schön bisher. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich, wenn ich auf Hochdeutsch dann spiele, dass man eher merkt, was sozusagen im Text jetzt drinsteckt oder so, oder ob halt die Deutschen und speziell in Berlin die Leute einfach genauer zuhören. Ich habe auch das Gefühl, dass in Deutschland die Leute mehr diskutieren wollen danach, dass sie kommen und über Inhalte sprechen wollen oder über Künstlerisches und so weiter. Ich finde natürlich cool, wenn sich Leute dann danach auch noch weiter damit beschäftigen wollen. In Österreich ist es oft, dass die Leute danach sagen, lustig war's, und dann gehen sie nach Hause. Und die Leute haben auch viel gelacht und so. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir ein Verständigungsproblem haben, was mich die Leute immer fragen, ist da was lost in translation oder so. ich hätte nicht das Gefühl, dass viel verloren geht. Der einzige Unterschied ist, wenn Leute aus Österreich dann sehen, wie ich in Deutschland spiele, dann sagen sie, ah, da fehlt was, weil sie es halt im Dialekt kennen. Und ich muss ja auch verstanden werden.
10 Jahre steht Bernie Wagner jetzt auf der Bühne und auf der Suche nach einer besseren Welt ist er sich treu geblieben. Auch im Programm Galapagos stellt er wieder seine zentrale Frage. Warum zerstört die Menschheit aus freien Stücken die eigene Lebensgrundlage, obwohl sie es eigentlich besser wissen müsste?
So ein richtiger Weltuntergang befriedigt ja die einzigen zwei Werte, die wir überhaupt noch haben. Gemütlichkeit und Eitelkeit. Nicht so ein Weltuntergang ist erstmal gemütlich. Eigentlich das Haus explodiert, niemand muss es mehr zusammenräumen, Jackpot. Gemütlichkeit und Eitelkeit natürlich, nicht? Weil wir wissen alle, die Hauptfiguren sterben am Ende vom Film. Wer stirbt am Ende von Titanic? Leonardo DiCaprio. Entschuldigung, wenn es jemand noch nicht gesehen hätte. Der Film ist 30 Jahre alt und er heißt Titanic. Sie hätten sich ausrechnen können, dass nicht alle durchkommen. Warum stirbt er am Schluss? Weil er die Hauptfigur ist. Wer stirbt am Anfang von Titanic? Wissen wir nicht, weil er wurscht ist. Wir wissen ja alle von uns in unserem Kopf, dass wir die Hauptfiguren auf dieser Welt sind. Da wäre es ja fast eine Beleidigung, wenn nach uns noch was kommt. Ich glaube, wenn diese Klimasache noch was werden soll, dann müssen wir an diesen Hebeln ansetzen. Eitelkeit, Gemütlichkeit. Weil es wird das Gegenteil von gemütlich. Gerade bei uns, wo man es noch aushalten können, wird aber schlecht. Da wird es heiß, da wird es kalt, egal was dein Lieblingsessen ist. Es wird teurer. Das macht was mit den Leuten. Nicht das Wort Artensterben, da passiert nichts. Artensterben, da sagen die Leute, ach Bernie, gestorben ist immer schon worden. Nein, das stimmt ja auch. Nicht? Das ist nicht falsch. Ich frage mich ja oft, wie das Massensterben heißen wird, das wir gerade auslösen in der Natur. Das ist ja nicht das Erste, nur das Erste, das ausgelöst wird von einer Spezies, die sich selber als intelligent bezeichnet. Deswegen frage ich mich oft, wie das heißen wird. Die Früheren haben coole Namen. Die Geologen haben denen Namen gegeben. Da könnt ihr nachher googeln. Da gibt es die große Sauerstoffkatastrophe. Das ist ein Name wie ein Hollywood-Film. Das Kellwasserereignis. Das ist ein mysteriöser, vielleicht ein Sebastian Fitzek-Thriller. Aber unser Massensterben wird einfach heißen, der Schuss ins Knie. Eitelkeit ist auch, wenn wir sagen, vielleicht sind wir die neuen Dinosaurier. Nein, sind wir nicht. Wir sind null wie die Dinosaurier. Die Dinosaurier haben länger zum Aussterben gebraucht, als es uns überhaupt erst gibt. Wenn die Geschichte der Menschheit gegen die Geschichte der Dinosaurier Fußball spielen würde, dann wären jetzt 10 Minuten vorbei, wir haben 7 Tore kassiert, 3 davon Eigentore, 2 rote Karten und wir sind überzeugt, wir gewinnen das Ding gerade.
Lachen in Zeiten des Klimawandels. Bernie Wagners punkiges Öko-Kabarett. Eine Sendung von Regina Kusch. Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janse.
Sie sind hoch ab und gemein. Spreng die Alpen. Sie sind sehr krass und wir sehr klein. Spreng die Alpen. Sie kränken.